Ein Junge aus Kerpen bei Köln, der wissbegierig war, dann aber in einen handwerklichen Beruf ging. Adolf Kolping war Schuster, ging auf die Walz, studierte dann doch noch Theologie und wurde zum Begründer eines heute weltweit vertretenen Sozialverbandes. Was für ein Mensch war er, der natürlich auch von seiner Zeit geprägt war. Wir nähern uns der Person Adolf Kolpings zusammen mit Christian Feldmann. Der Autor hat eine Biografie über Adolf Kolping geschrieben. Herr Feldmann, in der Zeit, in der Kolping aktiv war, sagen wir mal ab Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es viele katholische Initiativen, gerade auch von Laien. War es modern?
Was heißt modern? Es lag im Trend der Zeit. Sicher sind Kolpings Vereinsgründungen im Zusammenhang dieser zahlreichen Laieninitiativen damals zu sehen und sie sind ein Spiegelbild des wachsenden Selbstbewusstseins des deutschen Katholizismus. Damals, der ja langsam aus dem frommen Ghetto herausfand und der es lernte, sich gesellschaftlich zu engagieren und auch politische Verantwortung zu übernehmen. Was neu war und womit der eigentlich doch sehr konservative Kolping quer zum herrschenden Trend lag und richtig als Rebell erscheint, das war eine sehr interessante Kombination. Einerseits war sein Verein autark und andererseits hat er sich bewusst an die Großorganisation Kirche angebunden. Das heißt, die Vereine wurden von den Gesellen selber geführt, um eine klerikale Gängelei zu verhindern. Und das sollte eine Pionierwirkung entfalten.
1849, vor 160 Jahren, das wird auch dieses Jahr gefeiert, gründete Kolping seinen ersten Gesellenverein. Mit welchem Ziel hat er das getan?
Die Gesellenhäuser, das waren sich erstmal ein ganz einfaches und simples und konkretes Ziel. Diese Gesellenhäuser sollten ein Treffpunkt für die ortsansässigen Handwerker sein, ein Zentrum für die berufliche Weiterbildung, für die Information, auch einfach für die Unterhaltung. Und dann kamen Hospizien dazu, also Herbergen für die auf der Walz befindlichen Gesellen überall im Land. Er hatte da natürlich auch gleich die große Vision, wie seine Art war, mit diesen Gesellenvereinen die ganze Gesellschaft zu verändern. Also zunächst mal die Lebensbedingungen der jungen Handwerker, die er an seiner ersten Seelsorgestelle in Wuppertal-Elberfeld seit 1845 traf. Im Zug der industriellen Revolution waren die Gesellen, die bisher ja wie Söhne im Haushalt des Meisters mitgelebt hatten, liebevoll bemuttert von der Hausfrau und gleichzeitig streng beaufsichtigt, zu einer bloßen Arbeitskraft geworden, ja, zu Rädchen im Getriebe der Fabriken. Und denen wollte er nun einfach erstmal eine Alternative bieten, die wollte er von der Straße holen und sie sozusagen behüten in Gesellenhäusern, wo sie Gesellschaft fanden, wo sie beaufsichtigt wurden, wo sie aber eben auch viel lernen konnten beruflich.
Jetzt muss ich noch einmal auf Ihre Antwort zurückkommen. Sie sagten, er wollte auch den großen Wurf, die Veränderung der Gesellschaft. Das klingt ja fast ein bisschen naiv, mit einem Gesellenverein die Gesellschaft verändern zu wollen. Kolping schien doch sonst eher Realist zu sein, oder?
Es war beides da. Also es war diese Idee des Freizeitclubs in Konkurrenz zu den Wirtshäusern da und es war andererseits die Vision da, dass diese Gesellenhäuser die Menschen verändern und verwandeln sollten, dass sie verschüttete Anlagen freisetzen sollten, erzieherische Defizite ausbügeln und eine Lebenschance öffnen.
Kolping war ja selber Schuster und als Schustergeselle war er auch auf der Walz. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass er sich aber nicht so richtig wohlgefühlt hat im Kreise seiner Mitgesellen. Da gab es zu viele, die ihm zu dumpf waren oder die zu viel getrunken haben und gelärmt haben. Er schien eher sich so in die Studien wieder begeben zu wollen. Wieso traut er gerade dieser von ihm nicht wirklich geschätzten gesellschaftlichen Gruppe dann aber doch zu, die Gesellschaft verändern zu können?
Ja, es war ein Lernprozess, es war mit bisschen Pathos formuliert ein Bekehrungsprozess. Kolping erscheint in diesen frühen Zeugnissen tatsächlich erschreckend, arrogant und überheblich. Er hält sich für was Besseres, er hält sich für zu höheren Berufen, er trauert den Büchern, den Studien nach. Er bemitleidet sich die ganze Zeit dafür, dass er unter dieser Volkshefe, wie er das ganz böse formuliert, sitzen muss. Es ist übrigens interessant, dass Friedrich Engels ähnlich empfand. Er hat sich also auch hat auch sehr naserümpfend auf die jungen Handwerker heruntergeschaut. Dass Kolping später ganz anders redet, liegt daran, dass er eben einen ziemlich schwierigen Lernprozess durchgemacht hat, als er auf seine erste Kaplanstelle nach Wuppertal-Elberfeld kam mit 32 Jahren. Elberfeld war ja ein Zentrum der industriellen Revolution und hier haben sich dann plötzlich diese alten Ideale entzaubert, haben sich die Büchermenschen und Gelehrten entzaubert und er hat ziemlich klar entdeckt, was für ein Geltungsdrang und was für Pöstchenhascherei und Geltungsdrang hinter dieser glänzenden Fassade oft steckte. Und gleichzeitig begann er zu begreifen, dass das bisher von ihm so verachtete Volk ziemlich viel gläubiger war, oft als seine Prediger, und dass im Handwerkerstand doch erstaunlich viel physische und moralische Kraft und Solidarität und Engagement gespeichert war. Das war ein Lernprozess, den er durchgemacht hat.
Vielen Dank an Christian Feldmann. Er hat eine Biografie geschrieben über Adolf Kolping. Sie heißt Adolf Kolping, ein Leben der Solidarität. Sie ist im Herder Verlag erschienen und den Link zu diesem Buch finden Sie bei uns im Internet unter www.domradio.de.